Bremen 2 Podcast Lab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Denken in hoher Luft, dem Podcast der Philosophiezeitschrift Hohe Luft und von Bremen 2. Mein Name ist Tobias Nagorny und heute sprechen wir über das Aufräumen und den Hype um Marie Kondo, übers Erwachsenwerden und über die Liebe. Alles Themen des aktuellen Hohe Luft-Heftes. Über all das spreche ich mit der Philosophin und Hohe Luft-Redakteurin Rebecca Reinhardt. Hallo Frau Reinhardt.
Hallo, ich freue mich.
Und im selben Studio beim Bayerischen Rundfunk in München sitzt auch Thomas Waschek, der Hohe Luft-Chefredakteur. Hallo, Herr Waschek.
Hallo.
Ich würde gerne mit einem Thema anfangen, und zwar, das ist das Thema der Designkolumne im aktuellen Heft, und die widmet sich der Bestseller-Autorin Marie Kondo und dem Aufräum-Hype, den sie da losgetreten hat. Frau Reinhardt, wurden Sie auch so ein bisschen durch den Marie Kondo-Aufräum-Hype in Ihren Bann gezogen?
Überhaupt nicht, weil ich von Natur aus jetzt eher sowieso schon zwanghaft ordentlich strukturiert bin und überhaupt keine Mühe habe, Ordnung zu halten. Im Gegenteil, es ist sozusagen für mich auch schon so eine Art Lebensphilosophie, meinen Schreibtisch ordentlich zu halten, ja, mein Zimmer aufzuräumen regelmäßig. Also Ordnung ist für mich ein wesentlicher Teil, würde ich fast sagen, des Sinns des Alltags.
Ein wichtiges strukturierendes
Unbedingt.
Element.
Okay. Ja.
Herr Waschek, wie sieht es bei Ihnen aus? Hat Ihr
umgekehrt.
Genau umgekehrt. Hat sich denn Ihr Aufräumverhalten in irgendeiner Form durch diesen Marie Kondo-Hype in irgendeiner Form beeinflussen lassen? Oder haben Sie mal anders drüber nachgedacht?
Also ich kann diesen Hype sehr gut verstehen. Nicht? Also ich bin selbst, ich tendiere zum Chaos. Also bei mir gibt es immer so eine gewisse Tendenz zur Unordnung. Ja? Je länger der Tag dauert, umso unordentlicher wird alles. Aber ich schaffe dann natürlich schon Ordnung, weil ich ab einem gewissen Punkt die Unordnung dann selbst nicht mehr ertragen kann. Das zeigt sich bei mir spätestens an dem Punkt, an dem ich nichts mehr finde. Und dann schaffe ich schon ziemlich radikal Ordnung. Und was mir sofort einleuchtet, jetzt abgesehen von diesem strukturierenden Moment natürlich, das Sie jetzt selbst gerade betont haben, ist das kathartische Erlebnis des Aufräumens. Also für mich selbst ist Aufräumen ein Ritual, das mich tatsächlich gewissermaßen reinigt, ja, in meinem Bewusstsein, wenn so will, meinen Geist irgendwie klärt. Ja. Das ist ein ganz seltsamer, geradezu magischer Vorgang, nicht? Also wenn man sich das mal so vor Augen führt. Nicht? Also das sozusagen das Schaffen äußerer Ordnung, ja, zugleich auch irgendwie den Geist sozusagen in Ordnung bringt oder klärt. Nicht? Also das ist mir sehr gut nachvollziehbar.
Also ich finde es aber auch ein ganz spannendes Erlebnis, ehrlich gesagt. Wenn man aufgeräumt hat, dann gibt es doch dieses Gefühl, was sicherlich jeder kennt, wenn man danach, nach einem sehr fleißigen Aufräumtag in dieser komplett aufgeräumten Wohnung steht. Das passiert bei einigen oft, bei anderen nicht so oft. Aber dann hat das eher so einen Showroom-Charakter irgendwie. Ich traue diesem Gefühl eigentlich nie, weil irgendwie ist das so ein bisschen, also ich habe so das Gefühl, dass dieser ganze Aufräum-Hype ist ja eigentlich ein alter Hut. Ja? Also ich meine jetzt mal, gut, da gibt es Aufräumsysteme, die man sozusagen dann anwenden kann. Aber haben Sie nicht auch so ein bisschen den Eindruck, dass sozusagen je chaotischer und komplizierter die Welt draußen zu sein scheint, desto mehr zieht man sich zurück und versucht, Ordnung im kleinen Mikrokosmos zu schaffen?
Total. Und deswegen ist das ja auch so befriedigend. Also Ordnung ist so sowieso immer nur was Temporäres. Wie wenn Sie sagen, boah, mein Wohnzimmer schaut auf einmal aus wie ein Showroom. Ich erkenne es gar nicht mehr wieder. Voll anonym. Aber wie lang währt dieser Zustand? Meistens nicht lange. Ja, dann siedeln schon wieder die ersten Staubflocken und Wollmäuse sich an und so weiter. Also ich finde es sehr interessant, wenn man sich mal überlegt, dass ja das griechische Wort für Ordnung ist ja Kosmos. Mhm. Also genau darum geht es tatsächlich, glaube ich, in dieser unübersichtlichen Welt, ja, ein wenig einen Mikrokosmos der Ordnung zu schaffen, sozusagen eine Insel, auch wenn es nur das eigene Schlafzimmer oder die eigene Küche ist. Ich glaube, das macht eben heute auch vielfach diesen Hype aus. Also auch wenn man vielleicht nicht diese ganzen spirituellen Überzeugungen teilt, die sicherlich im Hintergrund auch von Frau Kondos Buch zu finden wären.
Aber zieht man sich nicht da so ein bisschen zurück und denkt, naja, okay, die Verantwortung für das, was in der Welt passiert, kann ich im Grunde genommen Wohnraum ja eh vielleicht schon haben, aber ich kann eh nichts Großes bewirken und deshalb kümmere ich mich lieber um das kleine Machbare. Das ist doch irgendwie auch von dem gesellschaftlichen Anspruch jetzt irgendwie jetzt nicht so toll, oder?
Naja, also man könnte es durchaus als so eine Art Eskapismus bezeichnen oder als so eine Art Privatreligion, je nachdem, in welcher exzessiven Weise ich dann sowas betreibe.
Ist das auch so ein Stück Scheinberuhigung?
Also Selbsttherapie würde ich auf jeden Fall sagen.
Also ich würde sagen, es ist Selbsttherapie. Das hat etwas mit dieser Katharsis zu tun. Ne? Also das Therapeutische, Wesentliche am Therapeutischen ist ja immer, dass ein gewisser Klärungsprozess stattfindet. Ne? Also das haben sie auch in der Philosophie im Übrigen. Ne? Also Wittgenstein war Philosophie zum Beispiel auch eine Therapie, ne, im Sinne einer Klärung der Sprache. Ja? Also eine Beseitigung, die Beseitigung von sprachlichen Irrtümern, ja, oder gedanklichen Irrtümern, die durch die Sprache entstehen. Nicht? Und das kann man in einer gewissen Weise auch übertragen auf das ganz alltägliche Ordnung schaffen. Also es ist ein Klärungsprozess, also die Unordnung in der Welt bleibt natürlich, das ist klar, haben Sie recht. Aber ich meine, durch diesen Klärungsprozess, diesen Aufräumprozess im Mikrokosmos, bekommt man natürlich auch ein Stück weit einen klareren Blick, wenn Sie so wollen, einen geordneteren Blick auf das Chaos draußen.
Und man könnte dann das nutzen, um das Chaos auch draußen aufzuräumen, würdest du sagen? Oder?
Ich würde sagen, also bei mir ist es jedenfalls tatsächlich so, und zwar fast in einem, ich möchte fast sagen, in meinem unmittelbaren Sinn, dass ich sozusagen durch das Aufräumen oder nach dem Aufräumen zumindest das Gefühl habe, klarer zu sehen. Und zwar tatsächlich, also im unmittelbaren Sinn. Also es fühlt sich für mich geradezu so an, ja, als wäre meine Sicht auf die Dinge, also auch auf die physischen Dinge sozusagen, klarer dadurch, dass ich aufgeräumt habe.
Ja, die Welt wird vielleicht ein Stück weit beherrschbarer, zumindest vermeintlich.
Die eigene so Welt, sagen. Ja. Aber gleichzeitig ist das doch wirklich so, dass dieser Prozess des Aufräumens, Rebecca Reinhardt, Sie haben gerade Eskapismus erwähnt, das ist ja auch ganz oft eine Ausweichhandlung. Also das kennt man ganz klassisch vom Studium, wenn man Hausarbeiten schreiben muss, dann ist die Ausweichhandlung oft sozusagen Wohnung aufräumen. Und vielleicht ist es heute auch noch ein bisschen so, oder? Also ich glaube, wenn man sozusagen an einem Text kämpft, den man fertig machen muss oder irgendwas Vergleichbares und dann räumt man eher die Wohnung auf. Das hat ja auch immer Fluchtcharakter. Ja? So empfinde ich das zumindest.
Also ich kenne das nicht, weil ich bin so ultra mega diszipliniert. Ich bleibe dann bei meinem Text, aber klar, ja, das ist sicherlich für viele eine mögliche Methode, um sich abzulenken. Aber damit ist es sozusagen vergleichbar dann auch wieder mit, ich öffne den Kühlschrank und hole mir erstmal ein Bier. Also dann wird das so ein bisschen nur eine Methode unter vielen, mich abzulenken oder eben rauszugehen aus der jeweiligen Situation, die mir gerade unangenehm ist. Also
für mich ist das Aufräumen auch ein Konzentrationsprozess, muss ich sagen. Ne? Also,
das ist eine Art von Meditation auch, würde ich sagen.
Was das Schreiben betrifft zum Beispiel, also ich räume tatsächlich manchmal auf, ja, bevor ich anfange zu schreiben, aber jetzt nicht nur, um mich abzulenken oder um zu prokrastinieren, ja, sondern um mich, wenn Sie so wollen, so ein bisschen zu sammeln. Ja. Also ich finde, das Aufräumen ist selbst so eine Tätigkeit, ja, die einerseits so eine gewisse Konzentration schon verlangt, aber andererseits, dadurch, dass sie mit einer Bewegung, mit körperlicher Bewegung verbunden ist, ja, lässt man auch so ein Stück weit los. Ja? Und hilft mir sehr, muss ich sagen, um mich gedanklich zu konzentrieren.
Ja. Ein anderer Trend, der sehr nah an diesem Aufräumtrend liegt, aber irgendwie dann doch noch ein bisschen was anderes ist, ist ja dieser Minimalismus-Trend, den man gerade sehen kann. Diese Gedanken des sozusagen, überleg mal, in was für einem Überfluss von Dingen du eigentlich dein Leben gestaltest und wie groß die Wohnung sein muss, den wiederum finde ich ja gerade eigentlich fast noch interessanter. Was halten Sie davon?
Also dieser interessante Trend hat mit dem Aufräumen natürlich viel zu tun, weil es beim Aufräumen natürlich wesentlich auch darum geht, wegzulassen oder wegzuschmeißen, ja, schlicht und ergreifend. Also sie von überflüssigen Dingen zu trennen. Und auch das, würde ich sagen, geht in die Richtung von dem, was ich vorher versucht habe zu sagen. Ne? Also es geht in Richtung einer Konzentration. Ja? Also auch dieser Minimalismus, wenn ich das richtig verstehe, zielt darauf, sich zu konzentrieren, ja, auf die, letzten Endes auf die wirklich wesentlichen Dinge, nicht? Und sich zu trennen von allem, was überflüssig ist, was man nicht braucht. Und ich meine, das ist beim Aufräumen ganz ähnlich.
Vor allen Dingen, da ist ja auch eins der spannenden Argumente, dass sozusagen jeder Gegenstand, den man in irgendeiner Form besitzt, auch Aufmerksamkeit vom Besitzer Absolut. Braucht und dann im Grunde genommen ja Zeit und Lebensenergie frisst. Ja.
Also mein Problem ist zum Beispiel, mein Hauptproblem ja, beim Aufräumen ist, dass ich sehr viele Bücher besitze.
Ja. Ja. Die Sie, und viele davon werden Sie wahrscheinlich nie mehr lesen, weil Sie sie schon gelesen haben und sie stehen dann
Nein,
einfach.
Also ich habe natürlich nur einen Bruchteil der Bücher gelesen, die bei mir rumstehen, aber das macht die Sache noch viel schlimmer. Ne? Das heißt, es gibt ja Leute, die sind glücklich ja, auch über die Bücher, die sie zu Hause stehen und noch nicht gelesen haben. Aber mir belastet das eher, muss ich sagen.
Man könnte ja vielleicht so eine Idee haben, dass man da ein Spiel draus macht, dass man sozusagen Bücher, die man gelesen hat, darf man stehen lassen. Und andere Bücher muss man innerhalb von, sagen wir mal, 60 Tagen gelesen haben, sonst müssen sie weg.
Also für mich ist es tatsächlich belastend, ja, weil man kann sich natürlich bewusst machen, und ich tue das gelegentlich, dass meine Lebenszeit, also selbst wenn ich jetzt sehr alt werde, nicht ausreichen wird, um alle Bücher zu lesen, die sich in meinem Besitz befinden. Ja? Das hat schon so eine gewisse existenzielle Bedeutung, würde ich sagen.
Ja, ja also,
das hat auch etwas Belastendes einerseits, andererseits natürlich auch, ist es auch sozusagen mit einem ständigen schlechten Gewissen irgendwo verbunden, nicht? Also man hat hier Schätze sozusagen zu Hause, ja, für die einfach die Zeit fehlt, sie auszuschöpfen, nicht?
Also ich finde, wir sind da auch so ein bisschen bei dem Thema, was ist zu viel und was ist zu wenig? Also sozusagen Maximalismus versus Minimalismus. Und ich finde da, wie auch in den meisten Dingen des Lebens, ist Aristoteles so wichtig. Ja? Dieses Ideal vom rechten Maß. Mhm. Wenn ich zu wenig Objekte habe, in meiner Wohnung meinetwegen, ja? Wenn alles nur ordentlich ist, dann verliere ich, finde ich, so ein bisschen auch den Bezug zur Welt. Dann verliere ich das Gefühl, in dieser Welt zu Hause zu sein. Wenn es wiederum zu viel ist, zu viel Chaos, zu viele Wollmäuse, zu viele Bücher, dann habe ich so das Gefühl, ich ersticke in dieser Welt. Also das rechte Maß, das ist für mich vielleicht so das philosophische Ideal, worum es eigentlich geht, ja, bei dem Thema Ordnung und Minimalismus.
Ich meine, das Problem der Ordnung oder vielmehr der Unordnung, jedenfalls aus meiner Perspektive und aus einer gewissen Erfahrung mit dem Leben mit Unordnung herausgesagt, ist, das Problem ist ja, dass ich irgendwann ab einem bestimmten Punkt nichts mehr finde. Mhm. Und das ist jetzt zunächst einmal ärgerlich. Es hat aber auch eine, wie ich meine, eine tiefere philosophische Dimension, ja, wenn Sie es so wollen. Also wenn das anknüpfen an das, was Rebecca gesagt hat, ne? Also wenn es zu viel ist, dann merke ich das eben unter anderem daran, dass mich dieses zu viel zu überfordern beginnt. Ja? Ich finde nichts mehr. Ja? Und dadurch wird dieser Überschuss in gewisser Weise sinnlos, ja? Oder verkehrt sie sozusagen ins Gegenteil. Ne? Also wenn ich das Buch, das ich dringend brauche, nicht finde, weil alles so im Chaos ertrinkt, dann ist es so, als hätte ich dieses Buch gar nicht. Und dann schlägt gewissermaßen dieses zu viel, wenn man so will, dialektisch um in ein zu wenig. Also plötzlich ist es so, als hätte ich das Buch gar nicht. Ne? In Wirklichkeit verbirgt es sich irgendwo unter tausenden anderen. Ne?
Verlassen wir das Thema Aufräumen und Minimalismus, obwohl das Aufräumen ist ja eigentlich auch ein Verhalten, was das Erwachsensein kennzeichnet, zumindest das strukturierte und regelmäßige Aufräumen. Bei Kindern ist das ja eher etwas, was gelernt werden muss, oft über Jahre, aber bei Erwachsenen sicherlich eigentlich auch. Sie sind noch ein bisschen disziplinierter dabei. Nein, also es geht um die Frage, wie wird man eigentlich erwachsen und was ist das eigentlich, dieses Erwachsensein? Die Frage stellt Greta Lührs in ihrer Titelgeschichte, wie erwachsen werden. Frau Reinhardt, gab es in Ihrem Leben einen Punkt, wo Sie gedacht oder gefühlt haben, jetzt bin ich vielleicht erwachsen?
Also ich würde schon sagen, so das Ende der Uni-Zeit, also mit dem Abschluss der Promotion, dieser ganz neue Lebensabschnitt. Weil wenn man studiert, ja, man ist ja ständig in so einer schulischen Situation. Also auch wenn man vielleicht nebenher jobbt, aber es ist doch, hat den Charakter ja, eines Provisoriums. Man ist da in so einem Gehege der Institution, wo es einfach Lehrer gibt und Schüler gibt und man ist sozusagen da, wird lange, lange unmündig gehalten. Und ich muss sagen, also ich bin sicherlich jetzt objektiv betrachtet sehr, 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 sehr spät erwachsen geworden, würde ich sagen. Also ich kann tatsächlich sagen, für mich in der Rückschau kann ich den Zeitpunkt meines Erwachsenwerdens genau mit dem 28. Lebensjahr festsetzen. Da habe ich promoviert und da musste ich auf einmal mich wirklich entscheiden, was mache ich jetzt, ja, mit der ganzen Philosophie. Und ja, und natürlich auch bestimmte Live-Events, ja, Erfahrungen mit Krankheiten, also Gott sei Dank nicht ich wurde krank, aber in meinem Umfeld, also bestimmte Erfahrungen, die einen prägen und die einfach ja ein paar Schläge auf den Kopf geben und sagen, jetzt geht's los. Und ich glaube auch, Erwachsenwerden hat ganz entscheidend damit zu tun, dass sich die Zeitwahrnehmung verändert. Also während ja ein Kind oder für einen Jugendlichen vergeht die Zeit noch unendlich langsam. Ja, er hat so viel vor sich, er hat unendlich viel vor sich. Aber dieses Erwachsenwerden hat für mich auch damit begonnen, dass ich das erste Mal zurückgeschaut habe und mir bewusst geworden ist, ich habe schon eine bestimmte Wegstrecke zurückgelegt. Und während ich als Jugendliche dachte, mit 28 bin ich schon halb tot, weil schon ganz alt, wurde mir jetzt klar, es sind noch gewisse Jahrzehnte vor mir, aber die gilt es eben tatsächlich zu gestalten. Und ich habe so das Gefühl, der Erwachsenwerden-Prozess, also ähnlich wie unsere Autorin Greta Lührs das auch am Ende ihres Essays sagt, der hört letzten Endes ab diesem Zeitpunkt, ab dem ich das erste Mal realisiert habe, dass ich jetzt erwachsen bin, hört dann kurioser, paradoxerweise auch nicht mehr auf, sondern ich werde immer wieder neu erwachsen in meinem Leben. Mhm. Je mehr ich mich sozusagen dann auch dem endgültigen Ende entgegenbewege, vielleicht kann man es so sagen, es sind immer wieder neue Reifungsschritte zu unternehmen.
Wie bedrohlich haben Sie denn diesen Prozess oder das Erwachsenwerden oder die Vorstellung vom Erwachsensein empfunden?
Eigentlich gar nicht so bedrohlich, würde ich sagen. Also, sondern eher habe ich so das Gefühl, das sind jetzt sozusagen neue, andere Prüfungen, wie jetzt Klausuren oder so an der Uni. Und ich bin sowieso so strukturiert von meiner Persönlichkeit her, für mich geht es immer um Leben und Tod. Also ich habe immer so das Gefühl, ein Kampf jagt den nächsten und es geht immer um alles und so. Aber das hat für mich auch was sehr, sehr Spannendes. Also bedrohlich würde ich jetzt eher nicht sagen, sondern es ist schwierig, es gibt Probleme und so weiter, aber dieses Gefühl auch von sukzessiver, größerer Autonomie, das man dann auch kriegt im Laufe der Zeit, das ist schon, finde ich, auch was sehr Befriedigendes und was sehr Positives am Erwachsensein.
Das sind die positiven Seiten. Thomas Waschek, wie war das bei Ihnen mit dem Punkt, wo man sich vielleicht mal die Frage gestellt hat, bin ich jetzt eigentlich erwachsen oder verlangt jetzt gerade die Gesellschaft oder mein persönliches Umfeld von mir, erwachsen zu sein?
Also für mich war das Erwachsensein lange Zeit markiert sozusagen durch bestimmte Dinge, die ich noch nicht tun durfte, ja, weil ich noch nicht erwachsen war. Ja. Ja. Zum Beispiel habe ich als Jugendlicher festgestellt, dass es bestimmte Arten von Lokalitäten gibt, die man erst ab 18 betreten darf. Ja. Und ich hatte so diese Vorstellung, also irgendwie ab 18, ja, da geht's los, ja. Also da darf man bestimmte Dinge tun, die man vorher nicht tun darf. Bei mir ganz persönlich war das etwas anders als bei Rebecca, weil ich relativ früh begonnen habe zu arbeiten. Nicht? Also ich habe schon mit Anfang 20 begonnen als Journalist zu arbeiten und war mit 23, ja, war ich plötzlich also politischer Redakteur bei dem führenden österreichischen Nachrichtenmagazin damals und durfte Politiker interviewen und so weiter. Und ich wurde gewissermaßen da schon relativ früh in dieses Erwachsensein hineingestoßen, in der Weise zumindest, ja, dass ich relativ früh so eine gewisse Unabhängigkeit hatte, nicht? Zunächst einmal finanziell. Sehr viel später ist mir aber klar geworden, dass diese finanzielle Unabhängigkeit oder dieses, das Wählen dürfen oder die Erlaubnis, bestimmte Lokalitäten betreten zu dürfen, natürlich nicht allein das Erwachsensein ausmacht, ja? Sondern dass das Erwachsensein für mich jedenfalls ganz viel mit bestimmten, oft auch schmerzhaften, einschneidenden Erfahrungen zu tun hat. Ja? Und ich würde auch sagen, für mich war das ein stufenweiser Prozess. Ja? Also vor einigen Jahren ist mein Vater nach langer Krankheit gestorben. Ich würde sagen, das war jetzt für mich zum Beispiel so die bislang letzte Stufe eigentlich in diesem Prozess. Aber ich bin ganz sicher, dass noch viele weitere Stufen kommen werden.
Also hat es denn immer was mit dem Überwinden von Widerständen und Schicksalsschlägen und der Erkenntnis zu tun, dass die Welt sich eigentlich vielleicht dann doch ein bisschen anders gestaltet, als man sie sich und das Leben mit Anfang 20 vorgestellt hat?
Ganz genau. Also ich denke, das Erwachsensein oder Erwachsenwerden vielmehr, so schreibt das Goethe Lewis auch, hat sehr viel damit zu tun, wie man mit dem Spannungsfeld zwischen Idealen, Idealvorstellungen einerseits und der Realität andererseits umzugehen lernt, ja, durch Erfahrungen. Ich habe als Jugendlicher zum Beispiel, war ich schon ziemlich ernsthaft der Meinung, dass ich einer der Größten bin. Und jedenfalls ist einmal irgendwie ein ganz großer, bedeutender, große, bedeutende Dinge vollbringen werde. Und diese Erfahrung dann, dass viele Dinge dann eben nicht so laufen, ja, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, glaube ich, macht einen wesentlichen Teil dieses Prozesses aus.
Aber ich würde da gerne noch ergänzen wollen, das steht für mich auch im Zusammenhang mit so einer, wie gesagt, schon vorhin mit einer anderen Empfindung von Zeitlichkeit. Mhm. Also jetzt typisches Beispiel für viele Leute, ich habe jetzt keine Kinder, ist ein Zeitpunkt, wo Leute sagen, da bin ich wirklich erwachsen geworden, also bei Frauen, da bin ich Mutter geworden. Mhm. Weil auf einmal rückt man in der Generationenfolge sozusagen eine Position weiter. Und man sieht, aha, da gibt es noch, also plötzlich ist da ein junger Mensch da. Also nicht nur, dass ich für diesen Menschen natürlich Verantwortung habe, dass der Mensch mich tagtäglich ja vor neue, unglaubliche Herausforderungen stellt, die auch positiv sind, sondern mir wird nochmal bewusster, dass dieses Leben einfach endlich ist. Und für mich, also je älter ich werde, hat Erwachsensein ganz wesentlich auch mit dem Bewusstsein von Endlichkeit zu tun, ehrlich gesagt.
Weil man der Endlichkeit immer näher rückt mit
jedem Alter? Weil man ihr näher rückt und weil man eben sieht, und da sind wir wieder auch bei Thomas von vorhin, dass sich einfach die Schere der Optionen, ja, der Gestaltungsmöglichkeiten dieses Lebens schließt. Man hat natürlich immer noch mit 46, 47 viele Möglichkeiten, was anders zu machen oder groß rauszukommen oder ja, irgendwie Reisen zum Unternehmen und so weiter. Aber ich finde das einfach, also bei mir jedenfalls, also es nimmt so eine gewisse Melancholie einfach zu, weil ich empfinde mich mehr und mehr, sozusagen je mehr ich ja voranschreite in meinem Erwachsenwerden-Prozess, mehr als Reisende, die eben merkt, diese Reise hat ein Anfang und ein Ende. Also so würde ich das sagen.
Wobei
ich
gerne ergänzen würde, dass dieses Bewusstsein von Endlichkeit, ich glaube, wesentlich auch zu tun hat mit der Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben. Also ich glaube, da gibt es einen tiefen Zusammenhang. Ne? Also in dem Maße, in dem ich mir meiner eigenen Endlichkeit bewusst werde und damit natürlich auch bewusst werde, wie kostbar dieses Leben eigentlich ist, ja? Ich auch sukzessive lerne, Verantwortung für mein Leben und Verantwortung für andere zu übernehmen. Und deshalb glaube ich, ist zum Beispiel, was du gesagt hast vorhin mit der Mutterschaft, ja. Mhm. Also das hat sicherlich diese zeitliche Dimension, aber eben ganz wesentlich auch eben diese Dimension von Verantwortung. Ne? Das jetzt hier plötzlich da mal jetzt einen kleinen Menschen in die Welt gesetzt hat, der für den man verantwortlich ist. Ja? Also für mich ist in dem Erwachsenwerden, glaube ich, so Verantwortung für andere, Verantwortung für das eigene Leben eigentlich so ein Schlüsselbegriff.
Ja, und damit zusammenhängen finde ich eben auch immer mehr eben diese Aufgabe, auch fertig zu werden mit den eigenen Ängsten. Also ich kann ja auch nur jetzt zum Beispiel für ein Kind verantwortlich sein, wenn ich selber meine eigenen Ängste im Griff habe, ja, Angst unzulänglich zu sein, Angst krank zu werden, mich nicht mehr kümmern zu können. Also ich muss mich in so vielerlei Hinsicht wirklich beherrschen können, um dieser großen Verantwortung auch gerecht zu werden, jeden Tag.
Das ist ja auch die Erkenntnis von vielen jungen Eltern, ja, und Eltern, dass sie dann gesagt haben, mein Gott, das ist jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich sozusagen auch meine eigenen Bedürfnisse wirklich kontrollieren muss. Ne? Das hört man natürlich auch immer wieder. Ja. Ich finde es aber auch nochmal einen spannenden Punkt. Können Sie sich gefühlsmäßig zurückversetzen, vielleicht anhand von, man macht das ja sicherlich anhand von Filmen oder Erinnerungen oder Musik, so funktioniert das ja oft, aber an das Gefühl, was Sie mit Anfang 20 hatten, geht das?
Also ich sofort. Also für mich bin ich wirklich so eine kontinuierliche Linie aus verschiedenen Selbsten. Also das fängt an vielleicht so mit 8, 9, 10 Jahren. Das kann ich alles abrufen, diese ganzen Erfahrungsspektren. Musik ist ein guter Punkt, das aktiviert, oder auch Gerüche aktiviert für mich sofort bestimmte Stimmungen, Atmosphären, in denen ich mich befunden habe, zu unterschiedlichen jugendlichen oder kindlichen Zeitaltern. Aber ich glaube, gerade das, weil ich selbst kein Kind habe, ist diese Kontinuität bei mir so gegeben. Also ich habe wirklich so das Gefühl, da ist kein radikaler Cut, ja, zwischen meinem Erwachsenensein und diesen früheren Selbsten. Ja, obwohl ich vorher gesagt habe, 28, aber trotzdem würde ich von einer Kontinuität sprechen. Ich erfahre das so zum Beispiel bei meinen Freundinnen, die Mütter geworden sind, dass die nicht mehr wie ich so flexibel auf frühere Erfahrungen, ja, des Kindseins oder Jugendlichseins so ohne weiteres zurückgreifen können, mental oder seelisch. Ganz einfach, weil eben die Erfahrung dann mit dem eigenen Kind dann so viel auch überlagert. Das finde ich immer sehr spannend.
Ich finde einen Gedanken von Greta Lührs auch wirklich, wirklich toll, weil ich genau das gleiche Gefühl damals hatte. Sie schreibt an einer Stelle, dass sie als Jugendliche dachte, mit 30 wäre sie eine fertige Person und hätte dann sozusagen auch das Rüstzeug, alle Widrigkeiten des Lebens einfach in den Werkzeugkasten zu greifen und zu wissen, wie gehe ich damit um. Diese Vorstellung hatte ich damals auch. Also ich habe gedacht, das ist jetzt nur noch mal ein Prozess, bis man 30 ist man aber dann da und dann haut einen eigentlich auch nichts mehr aus den Schuhen.
Ja. Also man muss natürlich sagen, dass sich das Erwachsenwerden oder der Prozess des Erwachsenwerdens natürlich auch stark historisch und gesellschaftlich, kulturell verändert hat. Ja. Also ich glaube, das hat zu tun zum einen damit, dass sich die Arbeitswelt verändert hat. Ja. Also es ist jetzt einfach nicht mehr so, oder es ist heute einfach nicht mehr so, dass du jetzt nach Ende der Ausbildung deinen Job antrittst bei Siemens oder sonst wo, ja, und dann machst du geradlinig deine Karriere, sondern die Menschen sind, die jungen Leute sind viel länger in Volontariaten, ja, in diversen Projekten, ja, in mehr oder weniger instabilen Verhältnissen. Und zugleich hat sie natürlich auch das Beziehungsleben verändert, ja. Also früher, denke ich, war zum Beispiel die Ehe, ja, plus Familiengründung, ne? Sicherlich so ein ganz wesentlicher Markstein, wenn man so will, dieses Erwachsenwerdens.
Gesellschaftliche Norm,
ne? Und heute ist das nicht mehr so klar, ne? Also es ist ja zum Beispiel, ich meine, nicht klar, ja, wann jetzt sozusagen so gewissermaßen der Eintritt ins Berufsleben beginnt, zum Beispiel. Ja,
also so ein gleitender Übergang.
Das wird alles, all diese Übergänge werden alle viel, viel gleitender. Ja. Und ich denke, das verunsichert da viele. In einer genialen Weise, nicht, hat das Magazin Neon, das es leider nicht mehr gibt, ja, aber dieses Gefühl auch dieser Generation adressiert mit dem Slogan: Eigentlich wollten wir erwachsen werden. Ja. Genau. Oder eigentlich sollten wir erwachsen werden, Entschuldigung. Also eine Generation, ja, für die das nicht mehr so klar ist, ja, was das eigentlich bedeutet. Ja,
die Adoleszenz beginnt irgendwann, aber sie hört nicht mehr auf, sozusagen.
Ganz genau. Ja. Ne?
Na, weil man auch gesellschaftlich letztendlich die Möglichkeit dazu hat. Richtig. Weil ja zum Glück so viele verschiedene Lebensentwürfe jetzt einfach auch gesellschaftlich akzeptiert
sind. Weil wir überhaupt diesen Wohlstand haben. Also in demselben Heft jetzt, Hohe Luft, das kommende Heft jetzt, das erscheint, habe ich ein Porträt geschrieben über die nach wie vor sehr verkannte religiöse Philosophin Edith Stein. Also als sie jung war zum Beispiel, hat der Erste Weltkrieg getobt. Das ist sicherlich jetzt historisch natürlich eine Extremsituation, aber trotzdem ist es klar, dass ich da auf ganz andere Weise erwachsen werden muss, ja, in einer ganz anderen Weise Vorstellungen von Lebensplanung oder so entwickle, wie jetzt heute, ja, wo wir alle so dahin driften und shoppen gehen und uns ausprobieren und uns selbst verwirklichen und überlegen, soll ich jetzt ein Kind kriegen oder nicht? Soll ich überhaupt ein Kind kriegen? Soll ich später kriegen? Ja, bin ich jetzt schon erwachsen? Das sind ja letzten Endes also in gewisser Weise Luxusfragen, ja, die wir uns heute stellen können.
Sie haben gerade Shoppen angesprochen, das ist ja auch ein spannender Punkt, ne? Also inwieweit ist das eigentlich auch ein Teil der Infantilisierung der Gesellschaft, dass man sozusagen, man könnte jetzt einfach mal sagen, gewünscht ist sozusagen ein Konsumbürger, der jetzt vielleicht nicht ganz so reflektiert und mündig handelt, weil dann wäre er vielleicht nicht mehr ein gut funktionierender Konsumbürger. Das ist natürlich auch noch ein spannender Punkt dabei. Ne?
Ich meine, Sie haben jetzt, ich glaube, nur so ein zwei wichtige Begriffe da verwendet, nämlich einerseits den Begriff reflektiert und den Begriff mündig. Ja? Beides scheint mir, ist, glaube ich, für das Erwachsenwerden und das, was wir unter dem Erwachsenwerden verstehen, sehr wichtig. Ne? Dass es reicht nicht, einfach nur eine Vielzahl von Erfahrungen gemacht zu haben. Ich würde sagen, es reicht auch nicht, auf eigenen Füßen zu stehen, beispielsweise, ja, finanziell und überhaupt, ja, um ein erwachsener Mensch zu sein. Also das dazu gehört eben auch das Reflektierte, ja. Also, dass ich nicht bloß Erfahrungen mache, ja, und vielleicht mein eigenes Geld verdiene, sondern dass ich auch über diese Erfahrungen reflektiere, dass ich was daraus lerne, dass ich mich weiterentwickle. Ne? Es gibt Menschen, die im Grunde genommen mit Mitte 50 in der Hinsicht immer noch nicht erwachsen sind, weil sie zum Beispiel nicht wirklich gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen. Weil sie in gewisser Weise, um jetzt einmal so einen Gegenbegriff zum Erwachsensein ins Spiel zu bringen, weil sie in vielen Fragen sich kindisch verhalten. Und kindisch ist in dem Zusammenhang so ein interessanter Gegenbegriff. Nicht? Also ich würde unter kindisch verstehen, natürlich nicht das Kindliche im positiven Sinn, ja, sondern kindisch ist jemand, nach meinem Verständnis, der sich weigert, Verantwortung zu übernehmen.
Der unreif ist,
ja, der nicht über seine eigenen Erfahrungen reflektiert, ja, sondern zum Beispiel einfach so in den Tag hineinlegt.
Also auch sozusagen für sein eigenes Handeln Verantwortung übernimmt. Also das ist ja auch dieses Beispiel, sozusagen, es wirkt ja nicht wirklich erwachsen, wenn Menschen sagen, an allem, was mir im Leben widerfährt, sind irgendwie immer die anderen schuld.
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel, das ist ja. Und aber ich würde noch gerne einen Punkt, einen wirklich spannenden Punkt des nicht erwachsenen Handelns wird ja in Ausnahmefällen gesellschaftlich auch akzeptiert, nämlich zum Beispiel in der Kunst. So wie sich zum Beispiel Künstler verhalten dürfen. Ich musste dann mal zum Beispiel dann an Jonathan Mese denken, der das ja zum Teil seiner Gesamtperformance letztendlich auch macht. Ja? Also auf der einen Seite gibt es das ja selektiv dann doch und da ist es dann gewünscht in gewissen Bereichen. Ja.
Aber da muss man unterscheiden. Das ist ja sozusagen kein authentisches Kindischsein, sondern es ist ein inszeniertes.
Ja, also, das stimmt.
Dieses Spiel mit dem Kindischsein, das ist schon auch so eine gewisse Interpretation, würde ich schon sagen, eben auch vom Zeitgeist und von unserer Gesellschaft, weil wenn man sich auch anschaut, wie junge Menschen heute sozialisiert werden, gerade durch die sozialen Medien, gerade durch Instagram, Also ich kann es nicht anders sagen. Also mich fasziniert Instagram, diese Bilderwelt, aber es ist letzten Endes eine Verblödungsmaschine und eine Verkindischung eines jungen Menschen, ja, der eigentlich ja progressiv lernen sollte und sukzessive sich reflektiert Gedanken machen sollte über seinen Werdungsprozess, stößt es ihn immer wieder zurück, ja, zu den Kim Kardashians und zu diesem ganzen Konsumschmarren und zu den ganzen bunten Bildern. Ja, das ist wie so ein Ersatz für Bilderbücher.
Ich denke, das Erwachsenwerden hat jedenfalls in unserer Kultur ganz stark zu tun mit einer bestimmten Vorstellung von Autonomie, von Selbstständigkeit. Ja? Also es gibt das berühmte, in der Mythologie, das berühmte Rätsel der Sphinx, ja, die alle Vorbeikommenden fragt, also was ist das? Ja, es geht morgens auf vier Beinen, zu Mittag auf zwei Beinen und abends auf drei Beinen. Nicht? Und die Antwort auf das berühmte Rätsel ist nicht der Mensch, denn der Mensch ist derjenige, der morgens also als Kind auf allen Vieren krabbelt. Mhm. Ja. Wenn er erwachsen ist, geht er auf zwei Beinen, also er ist selbstständig. Und wenn er alt ist, geht er auf drei Beinen, er braucht einen Stock, er braucht Unterstützung. Ja? Mhm. Und im Hinblick auf das Erwachsenwerden finde dieses Rätsel eigentlich oder dieses Bild eigentlich ganz schön. Ne? Das Leben beginnt im Grunde genommen mit Unselbstständigkeit. Die größte Phase unseres Lebens sind wir selbstständig oder werden immer selbstständiger, versuchen selbstständig zu sein. Und dann aber, und das ist mir ein wichtiger Punkt, nicht? Je näher es sozusagen dem Ende zugeht, umso mehr verliert sich diese Selbstständigkeit wieder. Und wir müssen unter Umständen akzeptieren, dass wir auf andere angewiesen sind, ja, dass wir eben nicht mehr so selbstständig sind, dass wir uns in einer gewissen Weise sogar wieder in Kinder
zurückverwandeln. Das stimmt, sagt ja auch Shakespeare, das Greisenalter als die zweite Kindheit.
Das ist natürlich auch verdammt fies, ne? Also das ist natürlich, da wird man sein Leben lang, wird man dann sein Leben lang letztendlich darauf auf den Weg gebracht, dass man endlich selbstständig ist und muss dann im Rahmen des Erwachsenwerdens natürlich auch die Unselbstständigkeit als Lernprozess wieder akzeptieren, was man so viele Jahrzehnte gelernt hat.
Das ist die ultimative Demütigung.
Ich halte das für sehr wichtig. Ich meine, da drin steckt auch, wenn man das sehen will, ja, so eine gewisse Zyklizität, ja, des Lebens, ja, das sozusagen am Ende wieder an den Anfang zurückkommt.
Nicht? Aber wer akzeptiert das?
Für mich ist das ganz schwer zu akzeptieren, nicht? Aber ich glaube, und das ist der Punkt, auf den es mir ankommt, dass das Erwachsenwerden und das Erwachsensein letztlich auch darauf zielen muss, ja, damit in irgendeiner Weise zurechtzukommen. Nicht? Also Rebecca hat vorhin gesagt, nicht? Also Erwachsen werden hat für sie sehr viel zu tun mit dem Bewusstsein von Endlichkeiten.
Ja.
Und ich glaube, dass sozusagen wir sind dann wahrhaft erwachsen, ja, wenn wir sozusagen die eigene Endlichkeit so reflektieren, ja, dass wir bereit sind, halt letzten Endes nicht, sie am Ende hinzunehmen. Ja, und auch sozusagen zu akzeptieren, ja, dass es nicht immer so weitergeht, ja, mit unserem Autonomiestreben, mit unserem Erwachsenwerden. Ne? Das ist ein bisschen paradox, ne? Also sozusagen erwachsen, wahrhaft erwachsen, so könnte man sagen, ist derjenige, der am Ende akzeptiert, dass er vielleicht wieder zum Kind wird. Ja,
stimmt.
Ist man relativ schnell schon wieder bei den Stoikern, ne? In der Akzeptanz dessen, was das Leben
ist. Ja, was man nicht ändern kann, sozusagen.
Und was man nicht ändern kann.
Ja, wobei der Stoiker ist in dem Zusammenhang nicht eine interessante Figur. Nicht? Also der Stoiker versucht ja, sich sehr stark auf die Gegenwart zu konzentrieren, ja? Weil die Gegenwart das ist, was in seiner Macht steht. Ja? Also ich stehe nicht in meiner Macht, auf die Zukunft einzuwirken, ja, oder jedenfalls nur sehr begrenzt. Was vergangen ist, kann ich ohnehin nicht mehr beeinflussen. Ja. Und das Erwachsensein hat jedenfalls, wenn man den Stoikern zugeneigt ist, glaube ich, tatsächlich auch etwas zu tun damit, ja, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man beeinflussen kann. Ja. Ja? Mhm. Also das ist sozusagen, wenn Sie wollen, eine stoische Interpretation, ja, des Erwachsenseins. Nicht? Also kindisch, im Gegensatz dazu, kindisch wäre derjenige, der immer nur an irgendwelchen Idealen, sich an irgendwelche unrealistischen Ideale klammert und dabei sozusagen aus den Augen verliert, was unmittelbar vor ihm ist und was er beeinflussen kann.
Es gibt ja diese Lebenszufriedenheitskurven, da musste ich gerade dran denken. Also und die besagen so grob, große Lebenszufriedenheit, wenn das gesamte Leben noch vor einem steht, mit all seinen Möglichkeiten und all den Träumen und Utopien, die man hat, wie dieses Leben aussehen wird, dann senkt sich sozusagen die Kurve. Und das ist diese sehr lange Phase der Akzeptanz, des Erwachsenwerdens, letztendlich auch des Erkennens, dass es alles ein bisschen komplizierter ist, als es man sich das vorgestellt hat. Und dann steigt sie aber wieder und die besagt letztendlich dann den Prozess der Akzeptanz wiederum. Also ein Jahrzehnte dauernder Lernprozess eigentlich. Ja. Ne?
Also wenn man so will, um das aufzugreifen, was Sie am Ende gesagt haben, nicht? Also erwachsen werden als Prozess ist vielleicht tatsächlich so etwas wie lebenslanges reflektiertes Lernen, ja?
Ja, und vielleicht aber auch noch, vielleicht auch noch ein anderer Aspekt gehört dazu, den wir noch gar nicht genannt haben. Ich finde auch, sich so wirklich bewusst zu sein, dass man einfach nur so einen Platz hat innerhalb einer bestimmten Generationenfolge. Also vor einem kamen Menschen, nahe einem kommen wieder Menschen, ja, und es ist einfach dieses ständige Kommen und Gehen. Und ich finde, das versöhnt einen auch wieder so mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Endlichkeit. Es geht immer weiter. Alles vergeht, ja, und dann geht's wieder von vorn los.
Schließen wir damit mal das Erwachsenwerden ab und blicken jetzt auf das letzte Thema, nämlich auf die Serie Die Weisheit der Gefühle. Da blickt in dem aktuellen Heft nämlich Tobias Hürter in seinem Text auf das Gegensatzpaar Liebe und Hass. Zumindest schaffen wir es bestimmt zeitlich noch über die Liebe zu sprechen. Ich finde das sehr spannend, wie er da gerade mit der Liebe umgeht. Und wie er letztendlich auch die Frage stellt, was ist Liebe heutzutage eigentlich in einer Zeit, wo man auch wiederum andere Lebensmodelle ohne Probleme leben kann? Und welchen Stellenwert hat die Liebe heutzutage eigentlich jenseits von kurzlebigen Beziehungen und Spaß und Unverbindlichkeiten? Mhm. Wie groß ist das Thema Liebe heute?
Also ich würde sagen, also Liebe ist genauso existenziell bedeutsam wie zu allen Zeiten. Was vielleicht heute besonders ist in der Ausprägung von Liebe, wie wir sie sehr oft finden, also wenn wir Liebe jetzt als romantische Liebe definieren, dass sie sehr eng, eigentlich untrennbar immer verbunden wird mit einem bestimmten Selbstverwirklichungsideal. Und das zeigt schon, wo heute eben sehr oft Grenzen liegen einer glücklichen Liebesbeziehung, weil sich die Liebenden, also habe ich sehr oft den Eindruck, ja, sozusagen halt unter der Bedingung lieben, dass sie sich beide hinreichend selbst verwirklichen können. In der Beziehung, aber auch außerhalb. Und das verkompliziert alles enorm.
Also auch außerhalb, weil das dann belastend sein kann für die Beziehung oder für die Liebe.
Ja, genau. Und weil ja dann oft auch schon Kinder da sind. Und Kinder sind nie bedingt. Kinder verlangen immer das Unbedingte. Und ja, also klar, man könnte jetzt also die üblichen Argumente auch noch heranziehen, sagen, jetzt der Liebesmarkt ist heute unendlich groß und beliebig. Wir haben Tinder seit einiger Zeit mit dieser Wischmechanik, nur die schönsten in den Warenkorb und so weiter. Aber greift oft zu kurz. Also ich glaube wirklich, das Hauptproblem heute ist eben einerseits dieses Bedürfnis der Menschen, ja, nach einer Abhängigkeit im guten Sinne und gleichzeitig eben dieses konträre, autonome Selbstverwirklichungsstreben. Also das ist, glaube ich, der Kern sehr vieler Liebeskrisen heute.
Ja, die Liebe muss ja im Grunde genommen auch unfassbar viel aushalten heutzutage, möglicherweise so viel wie nie, auch wenn es insgesamt wahrscheinlich tolle gesellschaftliche Entwicklungen sind, aber in einer Gesellschaft der Singularitäten und der Individualisierung muss sie ja unfassbar viel schultern und man kann sich eben nicht nur auf einzelne Teilbereiche des Lebens sozusagen fokussieren, oder? Also die Selbstverwirklichung haben Sie ja gerade angesprochen zum Beispiel, ja.
Also ich finde sehr gut tatsächlich den Punkt, den Eva Ilus macht, die israelische Soziologin, die sehr stark auch darauf abhebt, wie sehr uns eigentlich schon Romane seit dem 18., seit dem 19. Jahrhundert, Liebesromane und eben in unserer Zeit Fernsehserien, wie zum Beispiel damals Sex in the City oder auch neuere Netflix-Serien, wie sehr die eben auch unsere Vorstellungen von romantischer Liebe prägen, also durch die Übermacht von Bildern, die da geschaffen werden, ja, wie der Mann, in dem man sich verlieben soll, sein soll, wie die Frau, ja, die dann die Frau des Lebens ist, sein soll. Das finde ich interessant.
Also ich denke, je mehr bestimmte gesellschaftliche Institutionen, die früher Halt gegeben haben, wegbrechen, je unsicherer und instabiler die Verhältnisse werden, umso mehr tendieren wir dazu, die Liebe zu überfrachten, ja, mit allen möglichen Erwartungen. Ja? Also die Liebe muss sozusagen das an Stabilität ausgleichen, das über eben gesellschaftliche Institutionen nicht mehr geboten wird. Nicht? Und das ist ein Problem. Ich versuche es jetzt mal an einem Beispiel zu sagen. Nicht? Dass ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen sozusagen der Liebe, wenn man so will, und auch eines der größten Rätsel darin besteht, dass sie zwei Menschen lieben, ohne Kinder zu haben, ja, zum Beispiel. Einfach nur auf die Liebe allein gestellt, ja, auf die Liebe allein gestellt zu sein, ja. Mhm. Also ohne eine Familie, ohne Kinder, die in vielen Fällen dann zumindest solange sie klein sind, ja, auch vieles ausgleichen, ja, was vielleicht in der Beziehung zwischen den beiden Menschen fehlt, die auch ein sinnstiftendes Moment haben. Nicht? Aber sozusagen die Liebe, die ganz auf sich allein gestellt ist. Ja? Also nur diese zwei Menschen, die womöglich ein Leben lang miteinander zurechtkommen müssen, das ist für mich jedenfalls eine ganz große, eine wunderschöne, ja, zugleich eine rätselhafte Herausforderung. Mhm. Ja, also das ist, man soll es ja nicht leicht machen. Wir haben natürlich alle möglichen Vokabulare entwickelt, ja, von der Psychotherapie bis zur Soziologie, die wir so über die Liebe drüber stülpen. Nicht? Aber wir sollten nicht einen Fehler machen zu denken, wir könnten die Liebe irgendwo erklären, nicht? Oder es gäbe so etwas wie Patentrezepte, ja, für die Liebe, denn die gibt es, glaube ich, nicht.
Letztendlich ist das natürlich immer erstmal das Grundbedürfnis nach einer verlässlichen Bindung. Ja. Aber gleichzeitig, klar, könnte man sich heute natürlich auch denken, naja, verlässliche Bindung, vielleicht klappt es mit dem Partner besser oder mit jenem Partner besser. Aber am Ende ist doch eine ganz spannende Frage, die Tobias Hürter in dem Artikel da aufwirft, nämlich letztendlich, und das finde ich gar nicht unbedingt ernüchternd, die Tatsache, dass Liebe zu einem großen Teil auch einfach eine Entscheidung ist, oder?
Ja, also ich mag den Artikel von Tobias sehr, ja, aber ich habe mit ihm das auch öfter diskutiert, ja, und wir sind da nicht in allen Punkten, einer Meinung. Nicht? Also natürlich ist meine Auffassung nach, natürlich ist Liebe eine Entscheidung, ne? Aber sie ist nicht nur das, ja. Also das ist, ich glaube nicht, zum Beispiel, ja, dass man so ohne weiteres ja eine Entscheidung treffen kann, verantwortlicherweise, ja, ein ganzes Leben lang mit einem Menschen zusammen zu sein. Also ich halte das heute für unrealistisch. Mhm. Also ich halte auch sozusagen das Eheversprechen, ja, aus diesem Grund für problematisch, ja, weil es einfach davon ausgeht, ja, dass man dieses Versprechen halten kann, ja, und nicht damit rechnet, ja, dass halt irgendwelche Dinge passieren können, ja, dass man anderen Menschen kennenlernt und so weiter, ne? Also das ist für mich ein Tick zu unrealistisch, ja. Also ich finde, das ist eine schöne Vorstellung, aber ich teile sie nicht, ja. Also aber man kann da natürlich verschiedener Auffassung sein.
Aber es ist doch eine unfassbar spannende Frage, wenn man die Frage stellt, warum liebt man ausgerechnet diesen ganz bestimmten Menschen, also genau den und nicht irgendjemand anders? Weil die Tatsache, dass unter den Menschen, die man im Leben trifft, ob ich jetzt in Hamburg aufgewachsen bin oder vielleicht mit 20 nach München gezogen bin, auch da würde ich einen Menschen treffen, der sozusagen irgendwie passt und wo man dann überlegen würde, wie geht man jetzt mit seinem Leben weiter, gemeinsam oder getrennt. Also insofern kann es doch nur eine Entscheidung sein, oder? Oder gibt es den Menschen, den man findet?
Also ich würde schon sagen, also man kann nicht vollkommen rational über Liebe sprechen. Es geht nicht. Also es ist was Mystisches. Es ist, ja, Sie kennen diese Forschungen, wo man die Gehirne und dann Scan legt und dann kommt raus, ja, es werden bei Verliebten die genau dieselben Zentren angesprochen, Gehirnregionen, wie auch bei Süchtigen und das Craving und die Sehnsucht nach dem geliebten Menschen ist da. Ja, das ist so ein Beispiel für Rationalisierungen. Genauso ist es natürlich, sich zu überlegen, wieso gerade der, wieso ist es, wie es statistisch relevant ist es, dass ich jetzt diesen Menschen in mich in diesen verlieben werden oder in jenen. Also das ist irgendwie so eigentlich müßig. Also man kann nicht alles erklären. Und deswegen finde ich eben so interessant, wie gesagt, nochmal diesen Punkt von Eva Illouz, wie entscheidend heute in Liebesbeziehungen sozusagen dieses kulturelle Imaginäre ist. Also popkulturelle Narrative, Stories von Liebesgeschichten, ja, sich erzählen zu lassen von der Liebe anderer, ja, erfundener Menschen in Serien, in Filmen, in Romanen. Das beeinflusst dann sozusagen auch die eigene Liebessuche, glaube ich. Und das ist.
Glaube ich, das stimmt. Aber ja, Entschuldigung.
Das finde ich interessant.
Also, ich finde das auch sehr interessant. Nicht? Nur, man muss nur aufpassen, dass man nicht so schnell mal die Liebe zu so einem kulturellen Konstrukt irgendwie erklärt. Ja?
Nein.
Also mir sind alle Philosophen, sei es philosophische, soziologische oder auch psychologische Vokabulare, so wird sie die Liebe betreffen, haben alle ihre Berechtigung. Aber sie sind mir zugleich zutiefst suspekt, muss ich sagen. Ja? Weil sie versuchen, also die Liebe irgendwo da auf die eine oder andere Art wissenschaftlich sozusagen fassbar zu machen. Ja?
Zu vereindeutigen.
Ich habe zum Beispiel einen ganz einfachen Begriff, eigentlich eine Metapher, wenn Sie so wollen, ja, für mich gefunden, ja, die sehr viel von dem ausdrückt, ja, was ich mit Liebe verbinde. Und das ist der Begriff der Wärme. Liebe in einem weiten Sinn, ja, ist jetzt nicht bloß diese Paarbeziehung zwischen Menschen, hat für mich etwas zu tun mit der Wärme zwischen Menschen. Und das ist etwas, ja, was sie ganz schwer greifen können. Ja, aber das ist zum Beispiel meines Erachtens einer der Gründe, nicht, warum man zu einem Menschen, den man einmal geliebt hat oder mit dem man lange zusammen war, immer noch, ja, dieses Gefühl von Verbundenheit hat. Ja, also das ist diese Wärme, ja, die, wenn nicht schreckliche Dinge passiert sind, ja, dann verliert sich diese Wärme nie ganz.
Mit diesem Gedanken von Thomas Waschek geht unser Podcast Denken in hoher Luft zu Ende. Morgen gibt es die neue Ausgabe des Philosophie-Magazins Hohe Luft in den Zeitschriftenläden und diesen Podcast bereits jetzt auf bremen2.de. und hoheluft.de. Thomas Waschek und Rebecca Reinhardt, ganz herzlichen Dank.
Wir danken.
Dankeschön.